Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Kitte Wiens begrüßt Sie herzlich zu dieser Unterhaltungssendung, zurzeit mit dem Buch von Lawrence Elliott, Der Mann, der überlebte. Es ist die faszinierende Lebensgeschichte des Sklavenjungen George W. Carver, der zum genialen Erfinder und Weltveränderer wird. Davon werden Sie noch im Laufe der Geschichte hören. Über 10 Jahre lang ist Georges Leben geprägt von Arbeit und Mühe, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, vor allem aber um das nötige Geld für ein Weiterstudium zu haben. Denn sein Wissensdurst ist überaus groß. Als er im September 1890 nach Indianola aufbricht, um sich am Simpson College zu bewerben, scheint endlich eine Wende in seinem Leben bevorzustehen. Aufgrund seiner guten Zeugnisse wird er als 2. Schwarzer am College aufgenommen. Als er nach 2 Wochen wieder am Ende seiner Vorräte ist und kein Geld für ein Kunststudium aufbringen kann, macht sich die Kunstlehrerin Miss Bart für ihn stark. Seine Hütte wird mit Möbel, Arbeitskleidern und einem Mantel ausgestattet. Unter den Studenten wird bekannt gemacht, dass er eine Wäscherei betreibt. Endlich scheint sein Leben leichter zu werden. Doch hören Sie selbst, wie es weitergeht mit dem Buch »Der Mann, der überlebte«. Den ganzen Winter über bemühte George sich, Miss Bart zu vergelten, was sie für ihn getan hatte. Immer fand er eine Stunde Zeit, um ihr das Feuerholz zu hacken und neben dem Herd zu stapeln. Als er erfuhr, dass eine Freundin der Lehrerin die Möbel beschafft und den Transport in seine Hütte bewerkstelligt hatte, war ihm klar, dass er auch ihr seine Dankbarkeit beweisen musste. Erst im folgenden Frühling fand er die Gelegenheit dazu. Die Dame war eine leidenschaftliche Gärtnerin und im Frühjahr kümmerte George sich um ihre Blumen und legte in einer Ecke des Gartens ein wunderschönes Amaryllisbeet an. Als er dann ein Bild des blühenden Gartens malte und es seiner Wohltäterin zum Geschenk machte, war sie ganz gerührt. »Es ist wundervoll«, sagte sie, »ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.« »Nein, im Gegenteil, ich habe Ihnen zu danken«, sagte George, »oder ich versuche es wenigstens. Sie waren so gut zu mir.« Es war eine bezeichnende Feststellung. In seinem ganzen Leben versuchte George Carver stets, Freundlichkeit mit Freundlichkeit zu vergelten. Unerwiderte Geschenke mochte er so wenig wie Unhöflichkeit oder Gleichgültigkeit. Wenn er mit seinen Mitmenschen eins sein sollte, wenn man ihm geben sollte, was ihm rechtens zukam, wenn er seinen vollen Teil an der allgemeinen Verantwortung übernehmen sollte, wie konnte er dann einem Menschen etwas schuldig bleiben? Allmählich gewann er Freunde. Wie schon in Minneapolis, so blieben bald auch hier die Studenten beim Abholen der Wäsche noch ein Weilchen sitzen, um mit dem jungen Schwarzen zu sprechen, dessen Lebensgeschichte sich so sehr von ihrer eigenen unterschied. Manchmal hörten sie nur stumm zu, wenn er aus einem Buch vorlas, das er gegen den dampfenden Waschzuber gelehnt hatte. Manchmal aßen sie auch von seinen köstlichen Brötchen. Und immer wieder kamen Fragen. »Aber wie hast du denn in der Zeit überlebt, in der du auf der Suche nach einer neuen Schule warst?« oder »Was willst du anschließend machen, George?« Aber auf diese Frage wusste er noch keine Antwort. Am glücklichsten war er, wenn er malen konnte. Manchmal stellte er sich vor, er würde seine Kunststudien in Paris fortsetzen, immer besser lernen, seine Visionen, Formen und Farben zu geben und auf der Leinwand jene Welt der Schönheit und Ordnung darzustellen, die er so lange gesucht hatte. In der Zwischenzeit war er jedoch zufrieden. Der Kampf ums Überleben schien gewonnen zu sein. Glück und Erfüllung hingen jetzt nur noch von seinen eigenen Fähigkeiten, von seiner Energie ab. Mehr konnte kein Mensch verlangen, ob er nun schwarz oder weiß war. »In der High School erfuhr ich, was es heißt, ein Mensch zu sein«, sagte er später, »und im Simpson College lernte ich wirklich zu glauben, dass ich einer bin.« Natürlich machte er weiterhin seine morgendlichen Erkundungsgänge durch den Wald. Dann hatte er eine Blechbüchse bei sich, in der er Steine und Sprösslinge ungewöhnlicher Pflanzen sammelte. Bald war jede freie Stelle in seiner Wohnung mit den unerschöpflichen Phänomenen der Natur geschmückt. Miss Bart ermutigte ihn, Blumen und Kräuter mit ins Atelier zu bringen, und in der vollen Sonne dort gediehen sie prächtig. Von Landschaften war er jetzt zu Stillleben übergegangen, und seine Bilder einer Rose oder eines Gänseblümchenstraußes strahlten den Reiz und die lebendige Wärme aus, die George in allem Wachsenden sah. Einmal malte er zur Übung das Experiment einer Kakteenveredelung, das er durchgeführt hatte. Das Bild schien Miss Bart zu gefallen, doch sie brachte es sehr lange nicht wieder mit. Als sie es dann endlich zurückgab, stellte sie die Frage, die George Carvers Leben die entscheidende Richtung geben sollte. »Welche Zukunftspläne haben Sie eigentlich, George?« Er zuckte unsicher mit den Schultern. Er spürte, dass etwas an diesem Bild ihn an einen Wendepunkt geführt hatte, aber er hatte das Gefühl, noch nicht bereit zu sein. »Malen«, sagte er, »Künstler werden, falls Sie meinen, dass ich dafür begabt genug bin.« »Sicher sind Sie begabt genug, George. Sie haben sehr viel Talent. Aber nur wenige Maler können von ihrer Kunst leben, und Sie...« Sie unterbrach sich, und George vollendete den Satz, »Ich bin schwarz.« »Es ist besser, den Tatsachen ins Auge zu sehen.« Dann herrschte eine bedrückte Stille zwischen ihnen. In der zunehmenden Dämmerung kam George das Atelier plötzlich sehr unwirklich vor. »Ich habe immer selbst meinen Lebensunterhalt verdient«, sagte er. »Aber wollen Sie wirklich immer anderer Leute Wäsche waschen oder Ihr Feuerholz hacken?« Sie beugte sich vor und sagte, »Ich habe Ihr Bild meinem Vater gezeigt, George. Er ist Professor für Gartenbau am Landwirtschaftlichen College in Ames. Ich habe ihm erzählt, wie gut Sie mit Pflanzen umgehen können. Er glaubt, dass Sie in der Landwirtschaft eine nützliche und auch einträgliche Aufgabe finden könnten. Und deshalb findet er, Sie sollten nach Ames gehen.« »Und Sie?« Sie wich seinen Blick nicht aus und er las die Antwort in ihren Augen. »Ich finde das auch«, sagte sie. Wie ein Mühlstein lastete der Zwang zur Entscheidung auf ihm. Hätte Miss Bart ihn nicht gefragt, hätte er weiter seine augenblickliche Geborgenheit in Simpson genießen können. Hier hatte er seine Malerei und seine Freunde. Aber da die Worte nun einmal ausgesprochen waren, ließ ihm das Gespenst der Zukunft keine Ruhe mehr. Er war schon über 30 und konnte nicht ewig Student bleiben. Aber warum sollte er nicht Maler werden? Wenn er niemals ein Bild verkaufte und sein Leben lang in einer Hütte hausen und anderer Leute Wäsche waschen musste, würde es ihm nichts ausmachen. Das war es, was er sich von ganzem Herzen wünschte. Doch dann, als er an einem Frühlingsabend auf der Türschwelle saß und die Sterne betrachtete, sah er Tante Maria Watkins vor sich und es war, als würde er ihre Stimme hören. »Du musst wie Libby sein«, sagte sie. »Geh hinaus in die Welt und gib dein Wissen an unsere Leute weiter. Sie wollen so gerne etwas lernen.« Und George wusste, dass er nach Ames gehen würde. Das Jahrzehnt vor der Jahrhundertwende war für die Landwirtschaft eine Zeit der Veränderungen und der Verheißungen. Sie war im Begriff, zur Wissenschaft zu werden. Die Menschen fingen an, die einfachen und überkommenen Arbeitstechniken der Familienhöfe in Frage zu stellen und suchten Gegenmittel gegen die verheerenden Naturgewalten und neue Nahrung für den seit Generationen von Monokultur ausgelaugten Boden. Nirgends wurden die umwälzenden Forschungen gründlicher betrieben als am Iowa State College für Landwirtschaft, das 50 Meilen nördlich von Indianola lag. Neue Getreidesorten wurden auf riesigen Versuchsfeldern erprobt. In den Labors wurden die Zauberkräfte der Chemie mobilisiert, um mit ihrer Hilfe die Rätsel zu lösen, die Wachstum und Boden immer wieder neu aufgaben. Unbeeinflusst von alten Gepflogenheiten, unbeeindruckt von dem unmöglich erfahrener Farmer, machte eine Gruppe junger Wissenschaftler in Ames sich daran, die amerikanische Landwirtschaft zu erneuern und die Agrarwissenschaft für das nächste halbe Jahrhundert zu bestimmen. Dr. Pamel war vielleicht der bedeutendste Botaniker des Landes. James Wilson, Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät und Leiter der Versuchsabteilung, sollte 6 Jahre später Landwirtschaftsminister der USA werden. Sein Assistent, Professor Wallace, übte dasselbe Amt unter den Präsidenten Coolidge und Harding aus. Als George Carver im Mai 1891 nach Ames kam, lernte der kleine Henry Wallace gerade laufen und konnte nicht ahnen, dass er 1932 von Franklin D. Roosevelt zum Landwirtschaftsminister ernannt und 8 Jahre darauf zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden würde. George gefiel das Universitätsgelände im Grünen. Es war bei weitem die größte Schule, die er je gesehen hatte. Aber er war zu einer ungünstigen Zeit gekommen. Das Studienjahr richtete sich nach dem Erntejahr und ging von Februar bis November. Jetzt im Mai, wo das Semester in vollem Gange war, schien niemand eine geeignete Unterkunft für den neuen Studenten zu wissen. Tama Jim, wie Professor Wilson von den jüngeren Studenten genannt wurde, brüllte wie ein Stier, als ihm diese missliche Tatsache zu Ohren kam. »Schickt ihn zu mir«, bellte er, »ich habe Platz für ihn.« Dann nahm er seine Unterlagen vom Schreibtisch und zog in den 2. Stock um. Anschließend ordnete er an, man solle ein Bett in sein Büro stellen, und so wurde der größte Raum im ganzen Gebäude zum Schlafzimmer des erstaunten und dankbaren Neuankömmlings. Aber eine andere Prüfung stand George noch bevor. Immer wieder würde irgendeine Prüfung auf ihn warten, und er begegnete ihr mit derselben ruhigen Würde, mit der er alle großen und kleinen Beleidigungen ertrug, die ihm seine dunkle Haut eintrug. Jemand sagte ihm, er dürfe nicht im Speisesaal essen, sondern müsse seine Mahlzeiten zusammen mit dem Küchenpersonal und den Landarbeitern einnehmen. Er tat es widerspruchslos, auch wenn es ihn kränkte und er traurig war, weil er so von den Gesprächen mit seinen Kommilitonen ausgeschlossen war. Aber andererseits dachte er, wenn die Weißen dort oben in Wirklichkeit nicht besser waren als er, war er auch nicht besser als das Küchenpersonal und die Landarbeiter, mit denen er jetzt aß. Dabei wäre es wohl geblieben, wenn Professor Bard dies nicht in einem Brief an seine Tochter erwähnt hatte. Nun konnte Miss Bard zwar nicht mitten im Semester verreisen, doch ihre Freundin Mrs. Liston konnte es und tat es auch. Kurz entschlossen stieg sie in den nächsten Zug nach Ames und überraschte einen leicht misstrauischen George. Den ganzen Tag verbrachte sie mit ihm und zeigte sich beeindruckt, während er sie durch das Universitätsgelände führte und ihr seine Professoren vorstellte. Zur Essenszeit bestand sie darauf, mit ihrem Freund zusammen im Untergeschoss zu essen. »Aber, Ma'am, ich weiß nicht«, stammelte der für den Speisesaal Verantwortliche kleinlaut und bedrückt. »Was wird der Dekan dazu sagen?« »Und Professor Wilson?« Darüber hätten sie besser nachgedacht, als sie Mr. Carver aus dem Speisesaal verbannt haben, gab die entrüstete Dame zurück und fügte über die Schulter hinzu. »Und denken Sie daran, dass ich Mr. Carver auch in Zukunft besuchen werde.« George machte Mrs. Liston mit seinen Freunden im Keller bekannt und alle genossen eine lebhafte Tischunterhaltung. Als er aber am nächsten Morgen zum Frühstück gehen wollte, wurde George gebeten, in Zukunft im Speisesaal Platz zu nehmen. An Tisch 6 sei ein Platz für ihn reserviert. George war von Anfang an beliebt. Sein höheres Alter und seine umfassenden Kenntnisse flößten den anderen Respekt ein, und seine Begeisterung für die Possen der jüngeren Studentin verhinderte jeden Versuch, ihm Überheblichkeit vorzuwerfen. Schon nach einer Woche hatte er eine Tischsitte eingeführt, die noch lange zu den Gebräuchen von Ames gehörte. Wer irgendeine Speise oder ein Gewürz haben wollte, musste mit der wissenschaftlichen Bezeichnung darum bitten. Die Frage »Kann ich bitte das Salz haben?« bescherte einem ein mitleidiges Lächeln, aber kein Salz. Wer sich an Triticum vulgare erinnerte, bekam Brot, musste jedoch auf Kartoffeln verzichten, wenn ihm die Bezeichnung Solanum tuberosum entfallen war, falls er nicht das Glück hatte, in der Nähe von George Carver zu sitzen. Er war der Erfinder und Schiedsrichter dieses Spiels, und doch konnte er einer Bitte um Hilfe nicht widerstehen. »Wie ist die Formel für Zucker, George?« flüsterte ein Junge ihm heimlich zu, nachdem er ohne Lust in seinem geschmacklosen Haferbrei herumgestochert hatte. Und George wisperte zurück, »C12, H22, O11« und sah sich schuldbewusst um, ob auch niemand ihn beobachtet hatte. Sein Studienpensum war beeindruckend. Sich stets seines fortgeschrittenen Alters bewusst, belegte er Vorlesungen in Botanik, Geometrie, Chemie, Zoologie, Bakteriologie und Entomologie – Manchmal versetzte er seine Lehrer nicht nur mit seinem Wissen in Erstaunen, sondern auch mit seiner schnellen Auffassungsgabe, selbst für die komplexesten Theorien. Besonders die Chemie faszinierte ihn. Eine vertraute Substanz in ihre Bestandteile zu zerlegen, sich näher an das Herz der Dinge heranzutasten, das war der Beginn einer Antwort auf seine zahllosen Fragen. Die Geometrie bildete eine Ausnahme. Etwas an den Linien und Winkeln verwirrte ihn. Warum war ein bestimmtes Dreieck dem anderen kongruent und was ergab sich daraus? In einem Brief an die Familie Mulholland schrieb er über seinen Geometrielehrer: Stanty, wie er hier liebevoll genannt wird, tut alles, um mich für die Geometrie zu begeistern. Aber weil ihm ein so minderwertiges Material zur Verfügung steht, sind seine Bemühungen nicht gerade von strahlendem Erfolg gekrönt. Obwohl er auch jetzt wieder für seinen Lebensunterhalt arbeitete, als Pförtner und Kellner, als Helfer im Gewächshaus und Labor, fand er doch noch Zeit für eine ganze Reihe zusätzlicher Beschäftigungen. Er wurde Mitglied einer literarischen Gesellschaft und nahm an ihren Vorträgen und Diskussionen teil. Seine Stimme war noch immer sehr hoch und neigte dazu, bisweilen mitten im Satz zu brechen, doch George ließ sich von keiner Verlegenheit daran hindern, zu sagen, was er dachte. Wenn seine Zuhörer auch zunächst über sein Wechseln in mädchenhafte Stimmhöhen belustigt waren, konnte er sie schon bald durch den engagierten Vortrag und seinen Sinn für Dramatik fesseln. Beharrlich übte er Sprechen und Singen und eroberte sich dadurch sogar einen Platz im College-Quartett. Eines Tages wurde er nach einem Fest von einem Mitglied des Konservatoriums in Boston angesprochen, der ihm ein Stipendium anbot. George lehnte ab. Wenn die Malerei seinem Lebensunterhalt nicht sichern konnte, dann konnte die Musik es auch nicht. Später betrachtete er dieses Gespräch immer als den Augenblick, in dem er endlich über seine launenhafte Stimme triumphiert hatte. Irgendwie wurde er auch offizieller Trainer der Leichtathleten und bald wusste er über die menschliche Anatomie so viel wie jeder Arzt. Von Anfang an schien von seinen Händen ein besonderer Zauber auszugehen. Er konnte einem erschöpften Fußballspieler die Müdigkeit fortmassieren und einen Muskelkrampf im Nu beseitigen. Doktor stand unter seinem Bild im Bomb, dem satirischen College-Jahrbuch, den nicht einmal die Kritiker kritisieren. Da das College für Landwirtschaft vom Staat finanziert wurde, erwartete man von den männlichen Studenten, dass sie sich den Studentenbataillonen der Nationalgarde anschlossen und in blauen Kadettenuniformen an den Übungen und am taktischen Unterricht teilnahmen. George war klar, dass er als Schwarzer niemals Offizier der Armee werden konnte. Trotzdem, und vielleicht war das eine Art wortloser Protest, gab er bei allen Übungen sein Bestes. Als General James Rush Lincoln, der unwirsche und hitzköpfige Kommandeur der Nationalgarde von Ames, ihn wegen seiner nachlässigen Haltung zurechtwies, beschloss George, etwas gegen den Haltungsschaden zu unternehmen, den er sich durch die jahrelange schwere Arbeit zugezogen hatte. Jeden Morgen ging er nun 2 Meilen mit auf dem Rücken verschränkten Armen und einem Stock unter den Achselhöhlen. Wenn er bei dieser Übung ein verlockendes botanisches Exemplar entdeckte, bückte er sich nicht, sondern kniete sich hin, um die Pflanze betrachten zu können. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb von 2 Jahren stieg George vom Kadetten zum Hauptmann auf, dem höchsten Studentenrang. Es gibt ein Foto, das ihn stocksteif in seiner Uniform zeigt. Doch das deutlichste Erfolgszeichen waren die Worte General Lincolns. Dieser äußerst vornehme und tüchtige Kadett hat allein durch seine persönliche Entschlossenheit und seine Verdienste den Grad eines Hauptmanns erreicht. Ich bin ausgesprochen stolz auf ihn. Fast ein Jahr lang hatte George keinen Pinsel mehr angefasst. Ölfarben und Leinwand waren in einem Koffer verschlossen, als fürchtete er, ihr bloßer Anblick könne ihn von seinem Gelübde abbringen, anderen zu helfen. Aber jetzt, wo er ein klares Ziel vor Augen hatte, wagte er doch wieder einen Blick in den Koffer, zeichnete einige Entwürfe und stellte sogar seine Staffelei auf. Bald malte er Schilder und Gemälde, mit denen er den Raum der literarischen Gesellschaft ausschmücken wollte. Als die Winterferien begannen, eilte er zum Simpson College, um sich für den Malkurs von Miss Bard anzumelden. Sie freute sich, ihn wiederzusehen, aber sie konnte ihm nicht mehr viel beibringen. Er hatte ein instinktives Formgefühl, sagte sie später von ihm, und wenn ich ihm auch bei den Farben hin und wieder einen Rat geben konnte, traute ich mir doch nicht mehr, ihm in sein Genie hineinzureden. So verbrachte George die Tage damit, die Yucca-Pflanze zu malen, an die er sich von seiner Wüstenwanderung her so deutlich erinnerte, eine Vase mit Rosen oder Pfingstrosen. Er verlor sich ganz im Geheimnis der Schöpfung, wurde eins mit seinen Farben und lebte in Frieden mit der ganzen Welt. Im Winter 1891-92 schuf er einige seiner bemerkenswertesten Bilder. Im Frühjahr war er wieder in Ames, fest entschlossen, auch im folgenden Winter zum Simpson College zurückzukehren. Doch die viele Arbeit forderte schließlich ihren Tribut. Im Herbst erkrankte er an Anämie, und weil er so gewissenhaft und zielstrebig war und so verzweifelt darüber, dass er seine Vorlesungen verpasste, stand er kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Der Arzt verbot ihm unter allen Umständen, den Campus zu verlassen, und daran gab es nichts zu rütteln. Außerdem litt George oft unter Geldmangel. Eines Tages, mitten in einem schneereichen Winter, bemerkte Professor Wilson den traurigen Zustand seiner Schuhe und zog einen Geldschein aus der Tasche, den er George in die Hand drückte. »Ich möchte, dass Sie sich dafür Schuhe kaufen«, sagte er. Und ehe George widersprechen konnte, brüllte der Professor: »Auf der Stelle!« Und George floh. Der Lehrerverein des Staates Iowa hielt zwischen Weihnachten und Neujahr seine Jahresversammlung in Cedar Rapids ab. Eine Kunstausstellung mit Werken aus Iowa gehörte zum Programm. Professor Bart fragte George: »Wollen Sie nicht einige Ihrer Bilder ausstellen?« »Ich fürchte, ich kann mir die Reise nicht leisten«, war seine ehrliche Antwort. »Das ist zu schade«, sagte der Professor nachdenklich. »Meine Tochter hält sie für den besten Maler Iowas.« »Sie ist zu freundlich«, erwiderte George lächelnd, »und vielleicht ist sie auch ein bisschen voreingenommen.« Er widmete sich wieder seiner Arbeit und unterdrückte so gut es ging den aussichtslosen Wunsch, nach Cedar Rapids zu fahren. Am Tag nach Weihnachten saß er in seinem Zimmer und beobachtete das Schneetreiben. Ein Kranz am Fenster deutete auf das Fest hin, aber George trug seine fleckige und zerschlissene Arbeitskleidung. Er wollte am Nachmittag ein wenig Geld verdienen, indem er nach den Feiertagen das Haus eines Professors wieder in Ordnung brachte. Bald fuhr draußen der Schlitten vor, den Dr. Brady für ihn geschickt hatte, und George warf seinen abgetragenen Mantel über und lief hinaus. Doch es war nicht Dr. Brady, der die Zügel hielt. Ein Student war der Fahrer, und andere warm eingepackte Kommilitonen drängten sich bereits auf dem Schlitten. »Ich dachte«, begann George zweifelnd. »Steig auf«, rief der Fahrer ihm zu, »wir bringen dich schon dahin, wo du hin willst.« Irgendwie fanden sie noch einen Platz für ihn. George merkte bald, dass der Schlitten das Universitätsgelände verließ und auf die Stadt zufuhr. Außerdem erschienen immer wieder kleine Gruppen von Studenten auf der Straße, die neben dem Schlitten herliefen. »Sagt mal, was macht ihr denn?«, fragte George. »Es ist wegen Weihnachten«, antwortete jemand ausweichend, und die anderen johlten zustimmend. »Dann lasst mich lieber absteigen«, bat George. »Ich soll nämlich...« »Bleib sitzen«, befahlen sie. »Wir wissen, was du eigentlich machen sollst.« Dann sangen sie und achteten nicht weiter auf George und seine Proteste, abgesehen davon, dass sie ihn stets auf den Sitz zurückzogen, wenn der Schlitten langsamer fuhr und er abspringen wollte. Schließlich hielten sie vor einem Bekleidungsgeschäft für Herren. »Los, George«, drängten sie. »Aber in meiner schäbigen Kleidung kann ich da nicht hineingehen«, protestierte er. »Genau deshalb sind wir ja hier.« Sie mussten ihn fast in das Geschäft tragen. Der Besitzer schien auf die Invasion dieser ausgelassenen Meute vorbereitet zu sein und brachte sofort einen hübschen grauen Anzug. »Probieren Sie ihn einmal wegen der Größe«, sagte er. George wandte sich an seine Kommilitonen und schimpfte: »Jetzt hat der Spaß aber lange genug gedauert. Ich kaufe doch nichts.« Aber sie ließen ihm keine Wahl. Widerstrebend ließ er sich in eine Umkleidekabine schieben, und schon zog man ihm die Arbeitskleider aus und zwängte ihn in den grauen Anzug. Die Jungen erklärten feierlich, er sitze ganz ausgezeichnet. Dann führten sie den völlig sprachlosen George wieder in den Laden und kauften Hut, Hemd, Krawatte, Handschuhe, Schuhe und Socken. Schließlich half der Angestellte ihm in einen dunklen Mantel und die ganze Bande stürmte so lebhaft, wie sie hereingeplatzt war, wieder auf die Straße. George wurde kurzerhand auf den Schlitten gehoben und die einzige Antwort auf seine verwirrten Fragen war eine laute Darbietung von Jingle Bells. »Aber wer soll dann das alles bezahlen?« schrie er in der Pause zwischen zwei Takten. Doch als Antwort bekam er nur fröhlichen Gesang: »Schlittenfahren macht viel Spaß in der schönen Weihnachtszeit.« Als der Schlitten schließlich hielt, dauerte es einen Moment, bis George begriff, dass sie beim Haus von Professor Wilson angekommen waren. In der Tür standen die Professoren Wilson und Bart und lächelten ihm zu. Zum ersten Mal, seit die Meute ihn aufgegriffen hatte, hörte jemand George zu. »Meine Herren«, sagte er nur, »eigentlich sollte ich heute Nachmittag arbeiten.« »So, so. Ja, ich habe versprochen, das Haus von Dr. Brady aufzuräumen, aber diese Kerle hier, sie fahren heute Nachmittag nach Cedar Rapids.« »Hört, hört«, rief ein anderer, »haben mich hierher geschleppt«, vollendete George kaum hörbar seinen Satz. »George«, sagte Professor Wilson in die nun allmählich eintretende Stille, »die meisten von uns finden, dass unser College bei der Kunstausstellung des Lehrervereins würdig vertreten sein sollte. Hier ist Ihre Fahrkarte nach Cedar Rapids und hier sind die Bilder, die Professor Bart in ihrer Wohnung ausgesucht hat. Seine Tochter hat ihn dabei beraten.« Automatisch, wie benommen, nahm George den Umschlag und legte die Hände auf die sorgsam verpackten Bilder. »Aber Dr. Brady«, begann er wieder, »mit ihm haben wir alles geregelt. Er freut sich, dass Sie fahren.« »Aber wie soll ich denn das viele Geld jemals zurückzahlen?« Er machte sich wirklich Sorgen. Almosen wollte er von keinem Menschen annehmen. »Sie haben bereits alles bezahlt.« Professor Wilson legte ihm die Hand auf die Schulter. »Junger Mann, die geringe Summe, die Ihre Kommilitonen und Lehrer gegeben haben, ist ohnehin viel zu wenig für die Ehre, Ihr Freund sein zu dürfen. Ich glaube an Sie, mein Junge.« Er räusperte sich. »Außerdem ist es spät. Sie müssen jetzt los. Ihre Arbeiten stehen übrigens bereits im Katalog der Ausstellung.« George blinzelte, um richtig lesen zu können, was in dem kleinen Büchlein stand. »G. W. Carver, Nummer 25, Rosen. Nummer 43, Pfingstrosen. Nummer 99, Yuga Gloriosa. Nummer 186, Vase mit Blumen.« »Ich danke Ihnen, ich danke euch allen«, dann wandte er sich ab, damit die anderen die Tränen nicht sahen, die ihm jetzt übers Gesicht liefen. Bis hier für heute aus dem Buch von Lawrence Eliot, »Der Mann, der überlebte«. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage gute Nacht und auf Wiederhören in einer Woche zur gleichen Zeit.